Er erinnert sich vielleicht an diese Szene, in der Frodo, der kleine, unscheinbare Hobbit, von Gandalf, dem unergründlichen, guten Zauberer, berufen wird, den schrecklichen, verfluchten Ring des Bösen in das gefährliche Land Mordor zu bringen und ihn dort in die feurigen Schicksalsklüfte zu werfen. Mit folgenden Worten antwortet Frodo auf seine Berufung: Für ein so gefährliches Unternehmen bin ich nicht der Richtige. Ich hätte den Ring nie gesehen. Warum ist er bloß an mich gekommen? Warum wurde ich ausersehen? Und als Antwort bekommt er von dem weisen Gandalf zu hören: Solche Fragen lassen sich nicht beantworten. Gewiss nicht wegen irgendwelcher Verdienste, die du anderen voraus hättest. Jedenfalls nicht wegen deiner Macht oder Weisheit. Aber du bist nun mal ausersehen worden und musst daher alles aufbieten, was du an Kraft, Mut und Verstand auszuweisen hast. Wer von uns wurde schon mal gebeten, etwas zu tun, und unsere erste Reaktion ist: Das schaffe ich nicht. Für diese Aufgabe bin ich nicht die oder der Richtige. Wir alle kennen solche Situationen, in denen wir uns restlos überfordert gefühlt haben. Nun, ähnlich ging es auch Mose, über dessen Berufung wir letzten Sonntag hier in der Predigt gemeinsam nachgedacht haben. Ihr erinnert euch noch, Gott redet zu Mose durch einen brennenden Dornbusch, und das war sicherlich sein Highlight an diesem Tag. Eine doppelte Berufung hat er von Gott bekommen. Zunächst sollte er zurück nach Ägypten gehen und dem Pharao, dem mächtigsten Herrscher der damaligen alten Welt, den Auszug seiner Sklaven verlangen, und dann sollte er die Führung seines Volkes übernehmen. Im Grunde wurde Mose dort am Horeb durch Gott zum Propheten berufen. Später in 5. Mose 34, Vers 10, da lesen wir: Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Als Prophet sollte er ein Sprachrohr Gottes sein. Und zugleich sollte er durch sein ganzes Leben, durch seine Person verkörpern, dass es möglich ist, zu Gott eine persönliche Beziehung zu haben, ja, dass Gott lebendig ist und dass er erlöst. Das ist die Berufung eines Propheten, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wer Gott ist und wie Gott ist und was er sagt und was er geredet hat. Und immer wieder hat er auch die Aufgabe, Menschen aus ihrer Selbstgefälligkeit und Selbstgenügsamkeit aufzuwecken, sie aufzurütteln mit dem Wort, das er von Gott erhalten hat. Mose wurde also damals als ein Wüstenstrauch anfing zu brennen, zum Propheten berufen. Er wurde berufen, ein Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Und in 2. Mose 3, Vers 10, da redet Gott klar und eindeutig: Mose, ich habe einen Job für dich, ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. So gehe nun hin. Nun mal ganz ehrlich, hätten wir einen Mann wie Mose zu solch einer Aufgabe berufen, aus rein menschlicher Sicht scheint er ein ziemlich schlechter Kandidat für die Aufgabe zu sein. Heute gibt es ja Castings und jeder darf sich so vorstellen und wer am schönsten singt, der wird dann genommen. Wer am besten aussieht, wer die beste Ausstrahlung hat, die beste Kondition und die beste Ausbildung, die beste Bildung. Er war 80-jährig, Hirte von Beruf. 40 Jahre lang hatte er keinen Kontakt nach Ägypten mehr gepflegt. Und doch sah Gott mehr, als wir Menschen sehen. Immerhin, er ist der El-Roi. Dinge, die uns wichtig sind, Äußerlichkeiten, Alter, Statussymbole, Diplome, beeindrucken ihn nicht. Interessant ist, dass auch Mose sich anders sah, als Gott ihn sah. Und dieses Highlight, das er an dem Tag erlebte, das hat ihn dann so richtig herausgefordert. Und vielleicht würde er sagen, naja, das war ein Highlight, aber das hat auch ein paar Lowlights mit sich gebracht. Oder No-Lights. Und er liefert eine Reihe von Ausreden, weshalb er nicht der richtige Mann für diesen Job ist. Und wie Mose auf seine Berufung reagierte, das wollen wir heute hier aus dem Wort Gottes betrachten. Ausreden, die nicht zählen, so habe ich diese Botschaft überschrieben. Genauso wie Jeremia oder auch Jona später oder Frodo, so reagierte auch Mose äußerst zurückhaltend auf seine Berufung. Das löst in ihm keine große Euphorie aus. Und auch keinen plötzlichen starken Aktivismus. Jetzt aber, ja, endlich. Nee. Seine Fragen hier im Wort zeigen uns einen gebrochenen Mann, dessen alte Selbstsicherheit unter Jahrzehnten Wüstensand begraben liegt. Mose weiß ihm seine Unzulänglichkeit. Und ich denke, die meisten von uns können sich mit seinen Ausreden identifizieren. Wie reagiert Mose auf Gottes Berufung? Seine erste Ausrede lesen wir in 2. Mose 3, Vers 11. Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen soll? Das ist seine erste Ausrede. Ich kann nicht, Herr. Merken wir, wie aus dem ursprünglichen "Hier bin ich", als Gott zu ihm aus dem brennenden Busch sprach, jetzt plötzlich, nachdem der Auftrag deutlich wurde, ein "Ich kann nicht" oder "Wer bin ich" geworden ist. Aus dem "Hier bin ich", "Wer bin ich"? Die anfänglichen Verfügbarkeit, die hat sich angesichts der Aufgabe in ein ängstliches Zögern verwandelt. Und ich denke, das ist auch sehr typisch menschliches Verhalten. Hinter dieser Frage, wer bin ich, steckt eigentlich ein tiefes Gefühl der Unzulänglichkeit. Mose, er ist nicht mehr der selbstsichere Adoptivsohn des Pharaos. Er fühlt sich nicht kompetent für solch eine Aufgabe. Und seine erste Reaktion ist also, Herr, ich bin nicht fähig. Ich kann nicht. Nun, um ganz ehrlich zu sein, diese Reaktion ist mir irgendwie sympathisch. Sicherlich zum einen auch deshalb, weil ich mich sehr gut mit dieser Frage, wer bin ich, identifizieren kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sympathisieren wir alle mit seiner Ausrede. Denn es ist wirklich eine sehr menschliche. Ich glaube, wir sind alle gut darin, auf unsere Unzulänglichkeit uns zu berufen. Da wird man vielleicht angesprochen, eine Aufgabe zu übernehmen, vielleicht gerade in der Gemeinde. Oder man erkennt im Wort Gottes, was unser Auftrag ist, vielleicht mal wirklich am Arbeitsplatz oder in der Schule oder an der Uni oder über den Gartenzaun mit dem Nachbarn, was von seinem Glauben zu sagen. Und sofort fallen einem so die richtigen Ausreden. Ja, ich bin ja nur Hausfrau, ich kenne mich nicht so gut aus in der Bibel, ich habe nicht genug Zeit, ich muss noch dies und jenes erledigen. Ich habe nicht dieses Selbstvertrauen, ich bin nicht so gut mit Worten. Wir berufen uns also auf unsere Unzulänglichkeit. Ich kann nicht. Nun, ich denke, wenn wir uns genau betrachten und ganz ehrlich sind, dann sind wir auch unzulänglich. Wir haben natürlich gelernt, ganz gut diese Unzulänglichkeit zu überspielen und geben uns oft sicherer, als wir wirklich sind. Aber wenn wir uns ehrlich prüfen, stoßen wir immer auf unsere Unzulänglichkeit. Unsere wahre Berufung, voll und ganz auszuleben in dieser Welt, bringt uns ganz schön an unsere Grenzen. Und mit Berufung, da meine ich jetzt natürlich mehr als nur ein Zeugnis zu sagen. Ich meine unsere Berufung als Kinder Gottes, als erlöste Menschen, Gott von ganzem Herzen aus der tiefsten Seele unseres Seins zu lieben und motiviert von dieser Liebe unsere Mitmenschen in so einer Weise zu lieben, dass sie erkennen, dass Jesus eine Realität ist. Das, was wir so schön in unserem Motto zusammengefasst haben. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm und unsere Liebe zueinander und unsere Liebe zu allen Menschen. Ja, unsere Berufung, die Botschaft des Evangeliums vorzuleben und hinauszutragen in die Welt, die überfordert uns alle ziemlich schnell. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir das auch zugeben. Da gibt es Zeiten, da sind wir motiviert und wir fühlen uns stark und wir wollen unsere Berufung ausleben, egal was es auch kosten mag. Und dann verfallen wir doch wieder in eine gewisse Trägheit, lassen uns entmutigen nach den ersten blöden Kommentaren oder Absagen. Und dann wird man oft apathisch. Wenn wir schonungslos ehrlich uns betrachten, dann führt uns das immer auch zu unserer Unzulänglichkeit. Aber ich glaube, gerade diese Erkenntnis unserer Unzulänglichkeit, wer bin ich schon? Ich kann nicht. Ist eine gute Voraussetzung, vielleicht sogar die wichtigste Qualifikation, dass Gott uns gebrauchen kann. Blaise Pascal, der große Mathematiker, schreibt in seinen Pensées, Fürchte dich nicht, vorausgesetzt, du fürchtest dich, aber wenn du dich nicht fürchtest, dann fürchte dich. Wenn wir uns selbst gefallen und uns stark und kompetent und fähig fühlen, da stehen wir in der großen Gefahr, in den bestimmten Augenblicken, in den entscheidenden Augenblicken, unabhängig von Gott zu handeln und selbst die Kontrolle zu ergreifen. Und deshalb ist diese Einsicht unserer Unzulänglichkeit eigentlich eine gesunde Erkenntnis. Jakob Kröker schreibt in seinem Buch Israel ein Wunder der Geschichte. Fehlentwicklungen in der Geschichte des Reiches Gottes waren in der Regel die Frucht verkehrter Leitung selbstsicherer Propheten, die innerhalb des Volkes Gottes eigenmächtig handelten. Mose erkennt seine Unzulänglichkeit, seine Unfähigkeit an diesem Highlight-Tag. Aber das ist für Gott kein Problem. Denn es geht nicht darum, wer Mose ist und was Mose kann, sondern wer Gott ist und was er kann. Mose und auch du und ich, wir mögen uns manchmal wie so ein kleines Würstchen fühlen, aber wir haben den gleichen allmächtigen Gott. Und irgendwie liegt es in Gottes Art, Menschen, die er berufen hat, gerade trotz ihrer Unzulänglichkeit in seinem Dienst zu gebrauchen. Mose kriegt als Antwort die Zusicherung der Gegenwart Gottes, 2. Mose 3, Vers 12, da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir an diesem Berg Gottes dienen. Mose, ich werde mit dir sein und durch dich das Volk Israel aus der Sklaverei herausführen. Und ihr werdet an diesem Berg mich anbeten. Merkt ihr das? Aber Mose, er setzt das Gespräch mit Gott fort und hat schon andere Ausreden parat. Seine zweite Ausrede: Ich habe nicht alle Antworten. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Aus der Frage, wer bin ich, ist jetzt ein Wer bist du geworden? Und Mose fragt das nicht, weil er den Namen Gottes nicht kannte. Die Hebräer kannten den Namen Gottes. Das geht aus dem ersten Buch Mose hervor, als Gott den Bund mit Abraham besiegelte. Sie wussten, dass er der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und Jakobs war. Aber Mose wollte wissen, wie der Name Gottes in ihrer Situation relevant sein sollte. Im Grunde sagt er, ich habe nicht alle Antworten, ich weiß nicht viel von dir. Dein Charakter, dein Wesen, die sind mir nicht gut bekannt. Was soll ich ihnen sagen, wenn sie mich fragen, wer du bist? Vers 14. Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin. Bin, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, So sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott, unser Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Ist das nicht beeindruckend? Gott bietet hier Mose nicht einen Schnellkurs in Leiterschaftsmethodik an, um die wichtigsten Fragen beantwortet zu können. Stattdessen bietet er ihm an, nach was sich eine unsichere, verlorene Seele am meisten sehnt, nämlich seine Gegenwart. Ich bin, der ich bin. Das ist die klarste und überzeugendste Offenbarung, außer Jesus, dem fleischgewordenen Wort natürlich, von Gottes Gegenwart, die wir haben. Der Name Jahwe wird übrigens von diesem verbdominierten, lebensbetonenden Satz "Ich bin, der ich bin" abgeleitet. Er wird in den meisten deutschen Bibeln mit Herr meistens groß geschrieben übersetzt und kommt 6828 Mal vor im Alten Testament. Der allgemeine semitische Gottesname Elohim, in unseren Bibeln einfach nur mit Gott übersetzt, kommt circa 2600 Mal vor und El in der Einzahl 238 Mal. Ich bin, der ich bin, ist Gottes Antwort auf Moses Frage, was ist dein Name? Wer bist du? Ich bin der Selbstseiende, der ewige Ich Bin. Das bedeutet der Name Jahwe. Und er verkörpert mehr als nur die ewige, sich selbst seiende, selbstbestimmte, souveräne Wirklichkeit Gottes, die wir nicht ergründen können. Durch ihn sagt Gott zu Mose und auch zu uns: Ich bin ein lebendiger Gott. Ich bin jederzeit gegenwärtig. Ich bin ein Gott, der zu dir redet und der eine Beziehung mit dir haben will. Aber wohlgemerkt, der Name Jahwe ist keine Definition, der Ich Bin. Er bleibt immer auch ein gewisses Geheimnis. Wir können Gott nicht definieren oder ergründen, geschweige denn kontrollieren. Und doch ist Jahwe der unerforschliche Gott erfahrbar als der Erlöser, als der große heilige Liebhaber seines Volkes. Durch seine Erlösungstaten wird er zeigen und erweisen, wer er ist. Ich bin, der ich bin. Dieser Gott, der einzig wahre Gott, er hatte sein Volk und auch seine Verheißung nicht vergessen. Ein Jahrtausend und einige Jahrhunderte später wird Jesus die Offenbarung am brennenden Dornbusch vervollständigen. In einem Gespräch mit den Juden sagt er in Johannes 8, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Seine Worte, seine Taten der Barmherzigkeit, sein Erlösungswerk am Kreuz, und seine triumphale Auferstehung offenbaren den Geist, das Wesen, die Pläne Gottes. Liebe Geschwister, auch wenn wir nicht alle Antworten haben in diesem Leben, in Jesus, dem herrlichen, wunderbaren Ich Bin, haben wir doch alles, was wir brauchen. Denen, die im Dunkeln wandeln, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Den geistlich Hungrigen sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Und so könnten wir jetzt alle Ich Bin-Aussagen Jesu durchgehen. Egal in welcher Situation wir uns befinden, der Ich Bin, der Ich Bin, unser Herr Jesus, ist gerade in dieser Zeit unser Not, unser Unsicherheit gegenwärtig. Und er hat uns zugesagt, wir kennen alle sein Abschiedswort. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Mose fürchtete sich, die Fragen der Hebräer nicht beantworten zu können. Oft geht es uns ähnlich. Aber wir brauchen nicht für jedes Problem eine Patentlösung zu haben. Ich frage mich, warum uns diese drei Worte, ich weiß nicht, manchmal so enorm Mühe machen. Ich denke, meistens deshalb, weil unser Stolz auf dem Spiel steht. Gottes Selbstoffenbarung hatte Moses Einwand entschärft. Und ich wünsche uns, ich wünsche es mir auch, dass wir uns immer wieder an den Namen Gottes erinnern. In solchen Situationen, die dann eben keine Highlights sind, sondern No Lights, kein Licht. Gefahr, Unsicherheit, Dunkelheit, Schmerz, viele Fragen, keine Antworten. Dass wir dann einfach uns an diesen Namen Gottes erinnern und Schritte wagen im Vertrauen auf seinen Namen. Nun sollte man wirklich meinen, Mose, der sei hier zufrieden gewesen, aber nein, er kommt noch mit einer dritten Ausrede. Ich wirke nicht überzeugend. 2. Mose 4. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Was mache ich dann, wenn ich eben nicht überzeugend und glaubwürdig rüberkomme? Es ist echt erstaunlich, wie geduldig der Ich Bin, auch auf diesen Vorwand eingeht. Drei Zeichen sollen Moses Glaubwürdigkeit bestätigen. Wir lesen davon weiter hier, Vers 2. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und greife sie beim Schwanz. Am Schwanz? Die Schlange beim Schwanz zu packen. Naja, das erfordert schon einiges an Vertrauen, denn eigentlich packt man eine Schlange nicht am Schwanz, sondern am Kopf. Packst du sie am Schwanz, was macht sie? Sie dreht sich, ja? und beiß dich. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Vers 5, darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Der Stab und die Schlange, das waren ägyptische Symbole der Macht und des Lebens. Und mit diesen Zeichen sollte eigentlich deutlich gemacht werden, dass die Macht Jahwes größer war als die Macht des Pharaos. Vers 6, und der Herr sprach weiter zu ihm, strecke deine Hand in deinen Gewandbausch. Da streckte er seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach, strecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Das Zeichen der aussätzigen Hand bestätigte Gottes souveräne Autorität über Krankheiten. Und der Pharao, der wurde damit gewarnt, dass Mose die Machtbefugnis hatte, Menschen mit Krankheiten heimzusuchen. Und dann gab es nur ein drittes Zeichen. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land, so wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Der Nil wurde von den Ägyptern als Gottheit verehrt. Und dieses dritte Zeichen sollte ein weiterer Beweis der Macht Gottes über die Naturgötter Ägyptens sein. Man liest so Bibelworte. Und dann könnte man sich vielleicht fragen, ja, warum bestätigt Gott heute in der Regel unsere Botschaft nicht mehr durch solche Zeichen und durch solche Wunder? Das ist ein Thema, das würde eine ganze Predigt füllen, weil da müsste man dann über die verschiedenen heilsgeschichtlichen Zeitalter sprechen. Ich möchte nur so viel dazu heute sagen. Ähnlich wie Mose damals durch Zeichen seine Glaubwürdigkeit bestätigte, hat Jesus, der Mensch gewordene Ich Bin, der Ich Bin, viele Zeichen und auch Wunder getan und seine Göttlichkeit wurde dadurch bewiesen. Aber wisst ihr, was Jesus damals mal den Leuten, den Juden sagen musste? In Johannes 12, Vers 37 lesen wir es. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Die Glaubwürdigkeit der Botschaft des Evangeliums hängt letztlich nicht von Zeichen und Wundern ab. Diese Zeichen und Wunder, sie garantieren keinen Glauben. Und wir sind nicht gerufen, Gottes Existenz zu beweisen, das können wir sowieso nicht, sondern uns ihm ganz hinzugeben, damit er durch uns seine Gegenwart manifestieren kann. Noch eine vierte Aussage hier hat Mose auf Lager. Sorry, ich bin nicht redegewandt. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mensch, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin auch jetzt nicht und bin es jetzt auch nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Nun, wer kann sich mit diesem Einwand identifizieren? Wer kann Mose hier verstehen? Die Statistik besagt, dass bei 80-90% aller Menschen öffentliches Reden mit großen Ängsten verbunden ist. Mose hatte die letzten 40 Jahre vorwiegend mit Schafen kommuniziert. Und jetzt sollte er zu dem Pharao gehen und zu seinem Volk reden. Ich finde das so faszinierend. Es ist echt interessant, dass Gott in seiner Geschichte immer wieder Menschen zu seinem Sprachrohr beruft, die von sich nicht dachten, dass sie geschliffene Rhetoriker seien. Jeremia zum Beispiel. Er kommt mit der gleichen Entschuldigung: Herr, ich kann nicht reden. Schau mich an, ich bin doch noch viel zu jung. Und selbst der Apostel Paulus, er schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 2, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Dann in Vers 3 nochmal. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was denkt ihr, warum beruft Gott ängstliche und unsichere Menschen, dass sie sein Wort verkündigen? Vielleicht deshalb, weil die Zuhörer bei einer glänzenden Rede in Gefahr stehen, mehr von dem Redner als von dem Inhalt seiner Botschaft beeindruckt zu sein. Gott wusste doch, dass Mose kein gewandter Redner war. Aber auch hier erkennen wir das alte Prinzip Gottes. Wo Gott beruft, da befähigt er auch. Denn Gott verlangt nie etwas von uns, ohne dass er uns auch dazu befähigt. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So gehe nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Es klingt fast so, als würde Gott sagen: Mose, jetzt komm endlich. Ich bin doch mit dir. Gerade weil du dich unzulänglich fühlst, weil du nicht alle Antworten hast, weil du glaubst, dass du nicht überzeugend wirst, dass du kein Redetalent bist, sende ich dich, denn ich liebe es, durch die Schwächen und Wunden von zerbrochenen Menschen zu wirken. Ich will in den Schwachen stark sein. Und jetzt könnte man wirklich meinen, es gibt keine Einwände mehr. Aber dem ist nicht so. Zum Schluss lässt Mose die Katze aus dem Sack, indem er einfach sagt: Ich will nicht. Berufe einen anderen. Vers 13. Bitte, Herr, sende doch, wen du senden willst. Nicht mich. I'm out of it. Da merken wir, wie so ein Highlight dann sehr, sehr schnell kippen kann, ja? Wenn es einen persönlich dann betrifft und man herausgefordert wird. Und auch hier, ich finde das so genial. Gott akzeptiert nicht unser Ich will nicht. Und es klingt fast so, als würde Gott jetzt sagen: Jetzt reicht's aber, Mose. Keine Ausreden mehr. No excuses. Da sprach der Herr, weil er zornig wurde. So steht es hier. Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und soll dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Das ist so genial. Ich find das so faszinierend, wie Gottes Geduld viel größer ist als sein Zorn. Gott kannte seinen Diener. Er wusste, dass Mose sein Mann war. Dieser Mose, der tief in seinem Herzen doch Gott vertraute und der bereit war, so wie uns das der Hebräerbrief dann sagt, oder der Geist Gottes durch den Schreiber des Hebräerbriefs, dass er lieber mit dem Volk Gottes bereit war zu leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Gott wusste das. Und etwas an diesem Mann erinnerte ihn an seinen Sohn, der als der vollkommene und sündlose Mittler zwischen Mensch und Gott einmal nicht nur ein Volk, sondern die ganze Welt erlösen sollte. Und in seiner Vorsehung und Allwissenheit hatte er schon Moses Bruder Aaron auf den Weg geschickt. Der sollte ihm beim Sprechen helfen. So genial. Es gab also keine Entschuldigungen mehr. Und so stelle ich mir vor, wie Mose mit Furcht und Zittern, wackeligen Knien, aber bestimmt auch voller Dankbarkeit, dass Gott ihm, einem schwachen Mann, begegnet war. Wie er nach diesem Highlight die Schafe Jethros zusammentrieb und dann sich auf den Heimweg machte. Der Ruf Gottes hatte sein Leben in Brand gesetzt und dieses Feuer, es würde sein Leben nicht verzehren. Eine geniale Geschichte. Liebe Geschwister, Gott braucht keine Helden. Er arbeitet mit einfachen Menschen, mit solchen, die er beruft. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir immer wieder auf diese Wahrheit stoßen. Viele Jahrhunderte später beruft Jesus 12 Männer, die später seine Gemeinde gründen. Und wenn wir uns die Jünger anschauen, dann müssen wir zugeben, das waren keine Helden. Für die Aufgabe, zu der die berufen waren, scheinen sie nicht sonderlich qualifiziert zu sein. Das waren lauter einfache, schwache, wankelmütige, unsichere Menschen. Aber Jesus hat sie berufen und sie nahmen seinen Ruf ernst. Gordon MacDonald schreibt in einem seiner älteren Bücher, im Buch Getrieben oder Berufen, Gott scheint es vorzuziehen, mit Menschen zu arbeiten, die er beruft. Und deshalb kennt die Bibel keine Freiwillige, nur Berufene. Ich finde, das ist eine sehr tröstliche Feststellung. Wir sind immer die gesuchten Suchenden. Gott hat uns gesucht, er hat uns berufen zum Glauben an ihn. Er hat uns die Augen geöffnet für unseren wahren Zustand, für unseren verlorenen Zustand und unsere Selbsterkenntnis, die führt zu Gottes Erkenntnis. Und wir durften unser Leben dem großen Ich Bin anvertrauen, der allein vollstes Vertrauen verdient. Und wir haben heute gesehen, Gott arbeitet mit Menschen, die er beruft. Er beruft nicht nur zum Glauben an ihn, er beruft auch zur Gemeinschaft mit ihm und zum Dienst für ihn. Und er möchte auch in dieser Zeit durch uns wirken. Durch uns will Gott es zeigen, dass er lebendig ist, dass er der Erlöser ist, dass es sich wirklich lohnt, ihm zu vertrauen. Und alle unsere Ausreden, ich kann nicht, ich habe nicht alle Antworten, ich wirke nicht überzeugend, ich bin nicht redegewandt, ich will nicht, sind menschliche Ausreden, die nicht zählen. Möge deshalb Gottes Geist in unseren Herzen wirken, dass wir wirklich willig auf Gottes Ruf antworten. Vielleicht so wie Nelson Mink in einem seiner kurzen Gebete, die das so zum Ausdruck bringt, dass es so hier klingt. Herr, ich bin bereit zu empfangen, was du gibst. Ich bin bereit zu entbehren, was du vorenthältst. Ich bin bereit loszulassen, was du nimmst. Ich bin bereit zu ertragen, was du verlangst. Vater, das sind schwere Worte und sie sind gar nicht so einfach, die zu beten, die zu sagen. Wenn wir uns vorstellen, was das alles bedeuten könnte. Aber wenn du uns berufst, wenn du uns rufst, auch in diese Beziehung mit dir und dann zu diesem Auftrag, den du uns gegeben hast, dann ist das unsere Lebensbestimmung. Es ist das, was du für unser Leben vorgesehen hast. Und du hast verheißen in deinem Wort, dass du uns dann auch die Kraft und die Befähigung schenkst. Danke, dass wir deinen Geist haben. Allein diese Wahrheit, dass dein Geist in uns wohnt, das ist die große Befähigung für das, was du in unserem Leben vorbereitet hast. Die Wege, die wir gehen sollten und die wir dann auch gehen, die du vorgesehen hast. Und danke, dass wir durch diese Geschichte deines Knechtes und Dieners und Propheten Moses so viel lernen können. Danke, dass du uns deine Gegenwart verheißen hast. Du wirst immer bei uns sein, der ewige Ich Bin. In jeder Zeit, zu jeder Stunde, in Leid, in Freuden, du bist da. Und weil das wahr ist, weil wir dem voll vertrauen, dürfen wir Schritte wagen im Vertrauen und mit Zuversicht in die ungewisse Zukunft sehen. Was auch immer kommen mag, du hast einen guten Plan. Und du wirst uns begleiten und mit uns sein. Dir zur Ehre und auch uns zum Besten und zur Freude. Amen.